Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über die Allergiediagnostik erzählen und dann auch ein bisschen was über Allergietherapie. Das Bild haben Sie ja gerade gesehen. Wir wissen, dass das Asthma sehr heterogen ist, aber das allergische Asthma spielt nach wie vor eine sehr große Rolle. Und das Allergische finden Sie vor allem bei jungen Leuten, also meistens schon bei den Kindern. Das Wort Biomarker ist ja schon gefallen. In der Allergologie sind wir da eigentlich sehr schön aufgestellt, weil wir haben zum einen das gesamt-IgE, das ein gewisser Referenzmarker ist. Zum anderen haben wir das spezifische IgE und da werde ich Ihnen das ein oder andere drüber erzählen. Also hier sind wir sehr gut und punkto Eosinophilie ist das Blutbild ja auch eine Sache, auf die absolut Verlass ist. Das ist etwas, was wir jeden Tag machen, das kennen Sie auch, die normale Allergieanamnese. Wenn man einen Patienten gut befragt, kommt man allergologisch schon recht weit. Natürlich ist man noch nicht am Ende, aber dafür haben wir ja dann jede Menge andere Sachen. Das erste ist bei der Typ-1-Diagnostik immer der Hautpricktest, der nach wie vor die Basis ist und der Standard. Ich habe auch Intradermaltest dazu geschrieben, das machen wir zum Beispiel bei Medikamentenallergien, wenn man hier austestet oder eventuell bei Insektengiftallergien. Die Serologie, das ist sicherlich das, wo sich in den letzten Jahren am allermeisten getan hat und ich werde Ihnen ein paar Sachen darüber zeigen, wo wir wirklich deutlich besser diagnostizieren können. Lungenfunktion ist klar in der Pneumologie, die FENO-Messung hat sicherlich in letzter Zeit auch deutlich an Stellenwert gewonnen. Allerdings ist es in der Allergologie nicht immer so, dass alles ganz so klar ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Berufsmedizin denken. Hier ist es manchmal schon notwendig, dass man dann auch noch Provokationen durchführt. Das wären spezifische Provokationen. Es ist natürlich klar, dass das nur in speziellen Zentren funktioniert, weil in der Ordination werden Sie das kaum machen können. Höchstens Sie machen einen konjunktivalen Test, den können Sie natürlich schon in der Ordination machen. Oder halt unspezifisch Metakolin testen. Gut, Anamnese-Pricktest und die Serologie. Der Pricktest, wie gesagt, ist nach wie vor die Basis, ist hochsensitiv, ist schnell gemacht, ist völlig ungefährlich. Also, dass Sie beim Pricken eines Anaphylaxie erzeugen, ist praktisch nicht zu erwarten. Viele sagen ja, das ist ja, wenn die Leute das nehmen oder jenes nehmen, dann kann man nicht pricken. Man kann relativ häufig pricken. Ich habe Ihnen das gezeigt, Pricktest unter Anti-IgE-Therapie. Also wie Sie sehen, der Patient ist auf Hausstoffbild allergisch und auch unter Xolair sieht man, dass die Mastzellen der Haut so stark reagieren, dass man das sehr schön lesen kann. Auch unter oralem Steroid kann man durchaus pricken. Gut, das ist der Hauttest und jetzt kommt das, was uns wirklich weitergebracht hat, nämlich die Komponentendiagnostik. Sie wissen, dass wir früher, wenn Sie so ein Allergen anschauen, also, dass man einen Extrakt gegen alle Allergene gebastelt hat. Natürlich, wenn ich Gras ins Wasser schmeiße, kriege ich einen Extrakt. Ist ja nicht unbedingt schlecht, aber man kann es auch genauer machen. Und das ist eben die moderne molekulare Diagnostik, wo Sie verschiedene Teile des Allergens haben. So, Sie haben in der Mitte das Rote, das ist das Major-Allergen. Auf das muss der Patient reagieren, dann weiß ich, er ist wirklich allergisch. Und Definition ist, 50% der Allergiker reagieren auch auf das. Und dann haben wir andere Allergene. Wenn Sie jetzt das Orange-Rote und das Grüne anschauen, das sind Panallergene oder Minoallergene. Also zum Beispiel das Profilin. Profilin ist in allen Pflanzen drin und Profilin ist zum Beispiel ein Störfaktor beim Pricktest. Sie kennen das, wenn alles positiv ist, alle Pollen, dann ist das meistens, wenn er nur manchmal Beschwerden hat, der Profilinsensibilisierung. Das ist das eine, das stört die Pricktestung. Und dann, das sind die blauen Dreiecke, das sind die Störallergene in der Serologie, das sind die sogenannten CCDs, die Kohlenhydratdeterminanten. Das sind Substanzen, die sich auf vielen Allergenen finden. Und es gibt eine Menge an Patienten, die IgE gegen diese CCDs haben. Das heißt, wenn Sie jetzt Gesamtextrakte verwenden, wo das drauf ist und das messen, dann kann es sein, dass das falsch positiv ist. Und ich möchte Ihnen das hier ganz primitiv demonstrieren. Wenn Sie jetzt einen Patienten haben, einen richtigen Allergiker, dann hat er natürlich eine positive Anamnese. Er ist logischerweise im Pricktest positiv. Wenn Sie den Gesamtextrakt machen, ist er positiv, natürlich. Und jetzt, das ist das Neue und das Wichtige, im Major-Allergen ist er positiv. Wenn ich das habe, dann weiß ich, und wenn er die Klinik hat, ist er auf das allergisch. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht mehr. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht mehr. Aber es geht auch anders. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der jetzt ein Profilin-Allergiker ist, zum Beispiel jetzt auf Gräser sagt, nein, Mai, Juni hat er keine Beschwerden, Anamnese ist negativ, aber im Pricktest ist er positiv. Wenn ich jetzt den Gräser-Gesamtextrakt mache, ist Profilin drin, ist natürlich positiv. Wenn ich das Maya-Allergen anschaue, das FLEPE-1,5, dann ist es negativ. Also das heißt, das kann mir helfen. Und das Profilin, das wäre dann das FLEPE-12, ist positiv. Das heißt, hier kann ich herausfinden mit der Serologie, der ist Profilin-sensibilisiert und kein wirklicher Allergiker. Das heißt, punkto Inhalation kann ich es vergessen. Allerdings, Profilin-sensibilisierte können auf Lebensmittel reagieren. Das ist zum Beispiel die Zuckermelone, ist ein Marker. Das sind die Profilin-Allergiker. Ja, und jetzt kommen die blauen Dreiecke, die CCTs, das sind die eigentlich pistigen Dinger, weil die stören in der Serologie leider sehr. Ich habe jetzt einen Patienten, der eine negative Anamnese hat. Im Pricktest ist er negativ, aber wenn ich einen Gesamtextrakt mache, auf Gräser zum Beispiel oder Latex, ist das auf einmal positiv. Wenn ich mir aber die Komponenten anschaue, sehe ich, dass das Maya-Allergen negativ ist, also der offensichtlich nicht allergisch ist. Auch das Profilin lässt aus, nur das CCT, also zum Beispiel das Bromelain, ist dann positiv. Das ist, wenn man die reine Serologie macht, ein Problem, weil es gibt nach wie vor noch viele Extrakte, die glykosyliert sind und die dann falsch positive Ergebnisse geben. Also wenn Sie einen positiven serologischen Gesamtextrakt haben, ohne Klinik, dann könnte das CCT sein. Nun, damit das Ganze ein bisschen transparenter wird, habe ich dieses Bild hier gebastelt. Circa 20% der Patienten haben CCTs, das heißt, da ist das ein Problem. Und was wäre das, wenn Sie jetzt pflanzliche Extrakte nehmen, Gräser-Gesamtextrakt, Birke-Gesamtextrakt, Beifuß, whatever. Natürliche Insektenextrakte sind auch glykosyliert, auch das ist ein Problem. Und dann natürliches Latex, also da haben Sie in der Serologie ein Problem. Erfreulicherweise gibt es für die meisten Pollen rekombinante Allergene, die nicht glykosyliert sind. Bei den Insekten gibt es das auch, wobei man da sagen kann, ja, vielleicht bei der Biene gibt es das ein oder andere Problem, aber bei der Wespe ist es ganz toll. Und dann auch beim Latex haben wir 4 rekombinante Allergene, mit denen wir eine schöne Diagnostik machen können. Auch bei den Nahrungsmitteln habe ich ein Problem. Natürliche pflanzliche Nahrungsmittelextrakte, Weizenmehl, whatever, das ist alles glykosyliert. Hier gibt es leider relativ wenig rekombinante Extrakte und ganz rezent hat unser Dozent Hemmer jetzt herausgefunden, dass auch die Schrimpsextrakte mitunter glykosyliert sein können, also selbst Weichtiere können CCTs haben. Gut, jetzt kann man sagen, die Serologie ist eigentlich auch ein Schmarrn, was kann man dagegen machen? Nein, sie ist kein Schmarrn, sie ist gut, aber man muss es kritisch anschauen. Art 1, die rekombinanten Allergene, unser Problem ist, dass es leider nicht gegen alles diese gibt. Das zweite ist, dass Sie das Bromelain mitbestimmen. Ist es positiv, dann kann man das irgendwie in Korrelation setzen. Dann gibt es eine Möglichkeit, Nummer 3, CCT-Inhibition, dass Sie diese CCTs hemmen mit einem speziellen Stoff. Das kann man machen, das ist relativ aufwendig und mehr oder weniger, je nachdem wie viel Sie verwenden, ist das teuer. Und dann ist natürlich die Frage, ist nicht der Allergenchip unser großer Joker, der das alles besser kann? Ja und nein. Also wenn man den ISAC nimmt, der hat rekombinante und auch natürliche Extrakte und einen CCT-Marker. Auch hier müssen Sie dann zurückrechnen, ist das jetzt wirklich CCT oder ist das echtes Allergen? Und der letzte Chip, der am Markt gekommen ist, der Alex, der hat schon einen CCT-Inhibitionsschritt. Also das ist auch mitunter eine Option. Aber auch die Chips haben zum Teil noch das Problem, dass das eine oder andere Allergen nicht das allerbeste ist. Also Chip ist gut, aber auch nicht das Ultimative. Okay, jetzt haben Sie hier kurz die Maya-Allergene. Sie sehen, das sind ja eigentlich relativ wenig. Wenn Sie jetzt aber den Beifuß und den Ragweed anschauen, sehen Sie, da haben wir zwar was Rekombinantes, aber das sind noch natürliche Extrakte. Das heißt, die könnten eventuell noch CCTs haben. Der Rest ist rein rekombinant. Und was in letzter Zeit neu rausgekommen ist, wir haben jetzt ein paar mehr Allergene für unsere Tiere. Das Markerallergen für die Katze ist das FLD1, beim Hund haben wir schon deren 4 und beim Pferd das EGC1. Aber da das zum Teil Lipokaline sind, kann es auch hier zu Kreuzreaktionen gehen bei den einzelnen Tieren. Also zum Beispiel die Katze kann mit dem Hund Kreuz reagieren. Generell ist es so, Katzenallergiker können Katze haben, ja oder nein. Beim Hund ist es meistens so, der Hund allergisch ist, hat doch einen Hund. Vielleicht als anamnestische Hilfe. Und das Serum Albumin, das sieht man gelegentlich, das tut auch kreuzreagieren. Also auch mit den einzelnen Komponenten muss man sich auskennen, dass man eine vernünftige Diagnostik zusammenbringt. Gut, aber jetzt haben wir alles diagnostiziert, jetzt wollen wir den Patienten behandeln und jetzt sind wir beim Asthma und bei der Immuntherapie und aus diesem Grund sehen Sie da Hund und Katz, die sich ja nicht immer so gut verstehen. Und das war ja lange Zeit ein großes Problem, dass man gesagt hat, dass Asthma und Immuntherapie, das verträgt sich nicht. Und das hat durchaus seinen Grund, weil die Asthma-Medikamente, wie wir gerade gesehen haben, sind in letzter Zeit deutlich besser geworden. Aber vor 30, 40 Jahren oder so ist auch schon immuntherapiert worden und da hat es noch keine so gute Asthma-Kontrolle gegeben. Und wenn Sie einen nicht kontrollierten Asthmatiker eine Immuntherapie zuführen, dann haben Sie ein Problem. Und genau das sehen Sie an diesem Bild, dass die nicht kontrollierten Asthmatiker sind leider verstorben. Und wenn man so das Asthma anschaut, wie hier einen jungen Herrn, den wir öfters bei uns hatten, so sehen Sie, dass die Lungenfunktion sich mitunter massiv verändern kann. Das ist ein Birken- und Eschen-Allergiker, der schon hier Anfang April keine tolle Lungenfunktion hat, aber 2 Jahre später dann, das ist der Zeitpunkt, wo er dann zu uns kommt, da geht es ihm ganz, ganz mies, hat ein FF1 von 21%. O-Ton, heute geht es mir nicht ganz so gut. Wenn Sie das nicht ganz so gut denken, naja, das passt eh, die Wiener, die dann immer ein bisschen untertreiben, geht schon, den können wir impfen, dann haben Sie wahrscheinlich bei dieser Lungenfunktion hier ein massives Problem. Wenn man den Patienten adäquat behandelt, sehen Sie, ist das Asthma wieder okay. Dementsprechend ist beim allergischen Asthma die Asthmakontrolle ganz, ganz essentiell. Und deswegen möchte ich Ihnen hier diese Animation dazu zeigen. Nehmen wir einen Hausstaubmilbenallergiker, weil der wäre zum Beispiel ein Kandidat für die Immuntherapie. Der hat eine normale Umgebung, der hat eine gewisse Exposition an Allergen. Entsprechend dieser Allergenmenge haben wir im asthmatisch entsprechend eingestellt. Gut, was passiert, wenn wir jetzt die Immuntherapie geben? Da kriegt er auf einmal deutlich mehr Allergen und es passiert was im Körper. Nicht nur die Desensibilisierung, sondern am Anfang habe ich auch eine Inflammationsreaktion, wie Sie hier sehen, und die macht ein Problem. Deswegen ist es wohl vernünftig, wenn man am Anfang der Immuntherapie die Asthmakontrolle raufgibt, also zum Beispiel statt Bedarfsmedikation kontinuierlich therapiert, den während der ganzen Aufdosierungsphase, dass ich mehr Kontrolle habe, dass der seine Immuntherapie besser verträgt. Das ist einerseits für den Patienten wichtig, weil ich will ihm therapieren, zum anderen für Sie. Sie wollen ja keine Probleme haben mit dem Patienten. Und wie ja so manche Studien uns zeigen, ist, wenn nach einiger Zeit, wenn die Asthmakontrolle passt und wenn die Immuntherapie greift, dann kann ich ja mit dem Cortison wieder zurückgehen. Also das würde ich bei einer subkutanen Immuntherapie auf jeden Fall empfehlen. Es hat sich bei der Immuntherapie insofern auch etwas verändert, dass man früher immer gesagt hat, naja, Immuntherapie ist immer subkutan, das ist die gute und diese sublinguale Route, das ist nicht ganz so gut. Das hat sich geändert, wie Sie hier sehen. Man hat gesagt, nein, es ist nicht essentiell, ob es jetzt oral ist oder subkutan. Es geht darum, dass der Extrakt passt, also dass ich einen hohen Allergengehalt habe und einen guten Extrakt habe. Und auf dieser Basis wurden die neuen Allergietabletten erzeugt. Sie wissen, die gibt es gegen die Gräser und gegen die Hausstaubmilbe, Ragweed, Birke und eventuell noch das eine oder andere wird noch kommen. Und ich möchte Ihnen hier 2 Arbeiten zeigen, wie das Ganze begonnen hat. Das war die erste Arbeit über die Hausstaubmilbentablette. Das ist eine relativ große Studie. Es wurden 600 Patienten inkludiert. Die hatten ein mild bis moderates Asthma, also sehr wohl Asthmatiker. Die haben verschiedene Dosen der Hausstaubmilbentablette bekommen. Und der primäre Endpunkt war, wie verändert sich der Steroidverbrauch? Also brauchen die mehr oder weniger? Studiendauer war 1 Jahr. Hier sehen Sie die 3 Gruppen und wie therapiert wurde. Steroidverbrauch war der primäre Endpunkt. Das waren aber nicht nur Hausstaubmilbenallergiker. Sie sehen, die Patienten haben durchaus auch andere Sensibilisierungen gehabt und von der Asthmakontrolle waren eigentlich so wie im wirklichen Leben die wenigsten wirklich kontrolliert. Wenn ich jetzt hochdosiert Allergen unter die Zunge lege, so ist natürlich zu erwarten, dass es Nebenwirkungen gibt. Die meisten Nebenwirkungen sind lokaler Problematik gewesen, also dass es zu Juckreiz unter der Zunge gekommen ist, eine Sache, die normalerweise nach einigen Wochen wieder vergeht. Interessanterweise ist es zu keinen respiratorischen Nebenwirkungen gekommen. Nun, was hat das Ganze gebracht? Wenn Sie die ganze Gruppe anschauen, Ja, man konnte das Steroid ein bisschen reduzieren, sowohl in der Placebo-Gruppe als auch in der Verum-Gruppe, aber wenn Sie die quantitative Zahl sehen, das ist nicht so toll. Allerdings war es spannend, dass in der Subgruppe, in den Leuten, die schlechter waren vom Asthma, die mehr Cortison gebraucht haben, auch der Therapieerfolg deutlich besser und da konnte deutlich mehr Steroid reduziert werden. Das heißt, der primäre Endpunkt war erreicht, Aussage, wenn ich die Immuntherapie gebe, kann ich Steroid sparen. Die nächste Studie, die sich dann angeknüpft hat, war, wie weit diese Immuntherapie auch Exazerbationen reduzieren kann. Hier hat man jetzt eine ähnliche Patientengruppe genommen, wieder mit milden bis moderaten, teilkontrollierten Asthma, große Patientenzahl. Und jetzt ist man noch einmal mit der Dosis raufgegangen. Also die 6 SQ wurden auf 12 erhöht. Der primäre Endpunkt waren die Asthma-Exazerbationen und es wurde so über ein Jahr angeschaut. Ja, da haben wir noch einmal als Asthmatiker teilkontrolliert. Das ist wieder das Schema der Therapie. Hier wurde therapiert und dann, das ist das eigentlich Interessante, dass nämlich dann in 6 Monaten über 3 Monate das Steroid auf 50% reduziert wurde und dann 3 Monate völlig gestoppt und dann war eben die Frage, kommt es zu dieser Zeit zu Exazerbationen? Was waren Exazerbationen? Nächtliches Erwachen, Vermehrung des Symptomscores, erhöhter Beta-Mimetika-Bedarf, Peak-Flow-Abnahme, FEV1-Abnahme bzw. Notaufnahme ohne systemischen Steroid. Und die schwere Exazerbation war eben systemisches Steroid bzw. eine stationäre Aufnahme. Das Bild kennen Sie ja schon, das ist wieder die Nebenwirkungen. Auch hier hat wieder die orale Nebenwirkung überwiegt, also das Brennen und Jucken. Auch hier interessanterweise ist es zu keinen respiratorischen Problemen gekommen. Von der Symptomatik, Sie sehen, dass tagsüber sich die Symptomatik verbessert hat. Das Durchschlafen hat sich auch verbessert. Interessanterweise bei den nächtlichen Symptomen ist keine Signifikanz rausgekommen. Jetzt zu der eigentlichen Frage der Exazerbationen. Sie sehen, dass unter der Immuntherapie die Exazerbationsrate doch deutlich geringer war, also der primäre Endpunkt wurde erreicht. Was man heutzutage bei der Immuntherapie auch monitieren kann, ist den immunologischen Erfolg, also die Induktion von IgG4-Antikörpern, die blockierenden Antikörper, die ja ein Teil des Desensibilisierungsprozesses sind. Und Sie sehen hier sehr schön, dass dosisabhängig diese IgG4-Antikörper über die Therapiedauer ansteigen. Und da diese zwei Studien doch einen sehr guten Effekt beim Asthma gezeigt haben, ist man dazu übergegangen, auch die sublinguale Immuntherapie in der Phase 3 und 4 der Stufentherapie bei den Chinas in die Stufentherapie aufzunehmen. Das heißt, die ist jetzt wirklich einmal auch in der Stufentherapie drin. Früher war sie auf Seite, weiß nicht, 93. Ja, dann möchte ich Ihnen noch kurz die GAP-Studie zeigen. Das war eine Kinderstudie, wo mit Gräser-Tablette therapiert wurde. Es waren ca. 600 Patienten in der Studie und Sie sehen, dass bereits in der ersten Phase, also im ersten Jahr der Therapie durch die Gräser-Tablette, die Symptomatik deutlich reduziert wurde und dass auch dann im Jahr 4 und 5, also das Follow-up, auch da war eine Symptomreduktion zu sehen. Das heißt, das wirkt während der Therapie und dann auch danach. Und was hier auch angeschaut wurde, wie weit auch die Winterzeit sich verändert. Das ist am Anfang der Therapie nicht gegeben. Also in den ersten 2 Jahren haben die im Winter mehr Beschwerden unter der Therapie. Aber nach 3, 4 und 5 Jahren haben sie auch eine Verbesserung. Also offensichtlich hat die Tablette auch einen allgemeinen Effekt, dass eventuell andere Allergien besser werden. Damit bin ich mit diesem Part zu Ende. Die Prick-Testung ist nach wie vor die Basis. Sie ist sensitiv, sie ist aussagekräftig und sicher. Die rekombinante Allergiediagnostik hilft uns sehr, dass wir wirklich herausfinden, welches Allergen das Problem ist und welche eventuell Kreuzreaktionen der Patient hat, beziehungsweise ob es hier auch irgendwelche Störreaktionen gibt, also ob das vielleicht falsch positive Reaktionen sind aufgrund von CCDs. Zur Immuntherapie. Die Immuntherapie, zumindest die sublinguale, die ich Ihnen gezeigt habe, ist eine Therapie zur Asthmakontrolle. Man konnte Steroid reduzieren und die Exazerbationen. Und eines ist das, was man nie vergessen darf, die Immuntherapie ist und bleibt eine kausale Therapie. Das ist die einzige kausale Therapie, die wir beim Asthma haben, weil alle anderen Sachen sind natürlich symptomatisch. Okay, ich bin mit dem fertig. Habe ich noch 2 Minuten? Die Angela hat sich noch gewünscht, dass ich noch 1-2 Worte über ein Thema verliere, wo ich sehr wenig damit zu tun habe, weil das ist zum Teil noch experimentell, aber durchaus eine spannende Sache. Das ist die orale Immuntherapie gegen Nahrungsmittel. Das ist eine heikle Sache, eine mit hohen Nebenwirkungen behaftete Therapie, die sich langsam entwickelt. Ich möchte Ihnen dieses Tier, verdanke ich dem Dozent Wörl, das hat er mir überlassen. Er hat hier die 3 Studien zusammengeschrieben, die Sie sehen, ganz rezent herausgekommen sind. Und 2 dieser Studien konnten durchaus einen Erfolg bringen. Also die Menge an Erdnuss, also zum einen der primäre Endpunkt, wurde erreicht. Das heißt, die konnten dann zumindest 300 Milligramm Erdnuss, was einer Erdnuss entspricht, essen. Und es hat sich auch gegenüber Placebo eine deutliche Verbesserung ergeben. Was ein bisschen extrem ist, wenn Sie jetzt hierher schauen bei diesen Studien, sind natürlich die Nebenwirkungen. Die sind extrem hoch. Da ist natürlich die Frage, zahlt sich das aus? Ja, nein. Ja. Und dann hat es eine Studie, eine epikutane Immuntherapiestudie gegeben, wo das Allergen mit einem Pflaster auf die Haut aufgebracht wird, an sich eine sehr elegante Methode. Allerdings wurde hier das Primärziel nicht erreicht. Also das funktioniert offenbar mit dem Erdnussextrakt leider nicht. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist eigentlich Harakiri, das machen wir lieber nicht, da verstehe ich Sie in weiter Hinsicht, ja. Dann könnte man aber was anderes machen, dass man Omalizumab bei diesen schwer lebensmittelallergischen Patienten gibt. Das ist eine italienische Studie, die haben primär mal schwere Asthmatiker behandelt, aber diese schweren Asthmatiker hatten auch, wie Sie sehen, Lebensmittelallergien. Spannenderweise sind das sind Kinder, aber teilweise schon relativ alte Kinder, weil mit 19 ist man wohl nicht mehr ein Kind. Interessant ist, dass die teilweise wahnsinnig wenig Protein vertragen haben, aber nach der Omalizumab-Dosis haben sie mitunter deutlich mehr vertragen. Also wenn man hier das zusammenzählt, was man vielleicht nicht darf, aber doch, wir haben einen Faktor 8. Von 1000 Milligramm kommen wir auf 8000 Milligramm. Also Omalizumabgabe könnte bei schwer lebensmittelallergischen Patienten, die immer wieder Probleme haben, mitunter eine Therapieoption sein. Und dann das Letzte jetzt, die Insektengiftallergie. Auch hier haben wir ja eine Indikation zur spezifischen Immuntherapie bei Grad 3 und 4 Reaktionen auf jeden Fall. Aber es gibt manche Patienten, die die Therapie nicht vertragen. Warum auch immer. Seien das jetzt Mastozytose-Patienten oder gibt es andere Gründe. Und das ist eine deutsche Studie um die Franziska Ruef. Die haben diese Patienten mit Omalizumab behandelt. Das waren 15 Patienten, die haben die Immuntherapie nicht vertragen, weil sie immer wieder systemische Reaktionen hatten. Und 10 von denen haben Omalizumab bekommen. Die wurden zuerst 3-mal prämediziert, dann wurde die Immuntherapie gegeben. Und sobald sie auf der Erhaltungsdosis waren, haben sie alle 4 Wochen das Omalizumab bekommen. Und 5 Kontrollen, das waren nämlich die, wo es die Krankenkasse nicht gezahlt hat. Die Immuntherapie wurde unter Omalizumab sehr gut toleriert und zeigte auch einen Therapieerfolg. Also letztendlich, wenn Sie wirklich einen Hochrisikopatienten haben, der diese Therapie nicht verträgt, ist die Gabe von Omalizumab durchaus eine Option. Das ist natürlich auch eine Sache, die zum Beispiel die Klinik im AKH macht und natürlich einen Niedergelassenen nicht. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Dankeschön.